Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 28. September 2008. Es ist der dritte Gottesdienst in der Reihe Aufruf zum Handeln. Das Thema: außerordentliche Großzügigkeit. Spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Ja, in einer methodistischen Gemeinde wurden in einem Gottesdienst zwei Kinder getauft. Eines aus einer alten Familie dieser Gemeinde und eines aus einer Familie, die erst kurz hinzugekommen war. Nach dem Gottesdienst machten beide Familien Fotos am Taufstein vorn in der Kirche. Und da stand der stolze Großvater und war überglücklich, dass seine Enkelin in der Gemeinde getauft wurde, wo er vor vielen, vielen Jahren zum lebendigen Glauben gekommen war und sein ganzes Leben neu orientiert hatte. Die Mutter der neuen Familie wollte irgendetwas aus ihrer Tasche holen. Und dann nahm dieser Großvater Frage, ob er das Kind auf den Arm nehmen soll, solange bis sie alles hatte. Das machte er dann. Und dann kamen Leute zu ihm und gratulierten ihm zur Taufe seiner Enkelin. Dann stellte er recht, das ist jetzt nicht meine Enkelin, das ist das von der anderen Frau. Tags darauf bat er den Pastor um ein Treffen. Und als er ihm gegenüber saß, sagte er: Pastor, ich will mein Testament ändern. Okay, sagt der Pastor, gespannt, was jetzt kommt. Darauf der Großvater: Es soll auch die Gemeinde mit einschließen. Und dann sah der Pastor, wie die Augen dieses alten Mannes plötzlich ganz feucht wurden. Und er sagt: Als ich gestern dieses Kind dieser neuen Familie auf meinen Armen hielt, begriff ich etwas. Mehrmals habe ich zu den Leuten gesagt, das ist nicht mein Enkelkind. Und dann dämmert es mir: Es gehört doch zu meiner Familie. Als ich, ja, vor mehr als 40 Jahren bin ich in diese Gemeinde gekommen. In den Augen Gottes bin ich ein Großvater von viel mehr Kindern als nur meinen leiblichen. Für meine leiblichen Kinder habe ich in meinem Testament vorgesorgt. Gestern habe ich begriffen, ich soll auch für die Kinder meiner Gemeinde vorsorgen. Und darum will ich mein Vermögen so aufteilen, dass auch die Gemeinde versorgt ist. Als ich diese Geschichte hörte, hat sie mich aus zwei Gründen sehr berührt. Zum einen öffnete sie mir tatsächlich ganz neu den Blick für das, was Gottes Familie ist. Und zum zweiten zeigt sie mir, wie Gott auch heute Menschen im Herzen verändert, dass sie zu einer außerordentlichen Großzügigkeit bekommen. Und liebe Freunde, das erleben wir hier in unserer Gemeinde. An verschiedenen Stellen, dass plötzlich in Menschen etwas aufbricht und sie zu außerordentlichem Tun bereit werden, weil sie merken, Gott hat eine andere Sicht auf die Dinge. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Thema des dritten Gottesdienstes in unserer Reihe Aufruf zum Handeln ist außerordentliche Großzügigkeit. Heute geht es um den zweiten Teil der Erzählung von Jesu Begegnung mit dem Oberzöllner Zachäus. Wir haben im vergangenen Gottesdienst damit angefangen. Im ersten Teil erfuhren wir, der Zachäus ist auf einen Baum gestiegen, um Jesus zu sehen. Und Jesus hat einen Blick für ihn, hat gesagt: Zachäus, komm runter, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Jesus lädt sich bei ihm ein und dann wird erzählt: Zachäus stieg eilend herunter und nahm Jesus auf mit Freuden. Als sie das aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus trat aber vor den Herrn und sprach: Siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich vierfach zurück. Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Drei Dinge möchte uns die Bibel zum Thema außerordentliche Großzügigkeit mit dieser Erzählung sagen. Erstens, begreife Gottes Vision oder begreife, wie Gott die Dinge sieht. Wie Jesus sich bei dem Zachäus einlädt, heißt es, Zachäus stieg eilend herunter und nahm Jesus auf mit Freuden. Und als sie das sahen, murrten sie und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Jesus verschwindet im Haus, draußen ärgert man sich, aber was geschah drin? Sicher sprach Jesus davon, worum es ihm eigentlich immer ging. Unser Verhältnis zu Gott. Vielleicht zeigte er ihm am Gleichnis von den sogenannten anvertrauten Pfunden, das wir vorhin gehört haben, zeigte er ihm daran Gottes Vision für den Umgang mit unserem Vermögen und sagte, weißt du, Zachäus, als Gott, der Eigentümer Himmels und der Erde, dich ins Dasein rief, setzte er dich nicht in diese Welt als Eigentümer, sondern als Verwalter. Er vertraute dir für eine Zeit lang Güter verschiedenster Art an, aber du musst begreifen, das alleinige Eigentumsrecht bleibt bei Gott. Es kann nie und nimmer auf irgendjemand anderes übergehen. Und wie du selbst nicht dein Eigen bist, sondern sein, so ist alles Gottes Eigentum, was du besitzt. Vielleicht hat Jesus dem Zachäus auch den Grundsatz erklärt, du sollst Gott den Herrn lieben, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, von allen deinen Kräften und zeigt ihm, hör zu, dein Vermögen ist alles, mit was dich Gott begabt hat. Innere Kräfte, wie Verstand, Fantasie, Erinnerung, Wille oder Gemütsregungen in uns, wie Trauer oder Furcht oder Freude. Dann dein Körper mit allen Gliedern und Fähigkeiten. Und dann auch all deine Güter, die du hast. Nahrung, Kleidung, Wohnung, Annehmlichkeiten, auch das Geld. Und dann andere Gaben, Körperkraft oder Gesundheit oder die Erscheinung, die du machst. Oder einfach deine Wesensart, dein Wissen, Erkenntnis, Bildung, auch die Fähigkeit, Einfluss oder Macht auszuüben, die Zeit und auch die Gabe und auch die Gnade, all diese Gaben konstruktiv einzusetzen, ist eine Gabe Gottes. All das gilt es zur Freude dessen einzusetzen, der uns dies für eine bestimmte Zeit unseres Lebens anvertraut hat. Aber er bleibt Eigentümer. Ihm bist du Rechenschaft schuldig. Vielleicht ist Jesus auch an den Flipchart gegangen und hat dem Zachäus erklärt, Zachäus, nenn mir die drei wichtigsten Werte. Jesus nahm den dicksten Edding und hat notiert, was Zachäus gesagt hat. Grundvertrauen in Gottes Fürsorge, Nächstenliebe und Wahrheit. Und darauf, Zachäus, was sind die dominierenden Werte, wie sie sich im Fernsehen, der Werbung, in Politik widerspiegeln oder wie du mit deinen Spätzeln auf der Wiesn bist? Hat er hingeschrieben auf die andere Seite, Popularität, Macht, Geld, Besitz, Spaß. Und dann sagt Jesus, Mensch Zachäus, schau dir dieses Bild einmal an. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Sorgt nicht für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken werdet, nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das andere alles zufallen. Jesus war wichtig und das will er dir heute Morgen sagen. Begreife Gottes Sicht von den Dingen. Zachäus hat es begriffen, denn es passiert etwas ganz Außergewöhnliches. Und dazu zweitens, antworte Gott. Antworte Gott. Zachäus muss von dem, was Jesus gesagt hat, tief ergriffen gewesen sein. denn er antwortet mit einer außerordentlichen Großzügigkeit. Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Vermögen gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Zweierlei finde ich außerordentlich an der Geschichte. Erstens, es ist außerordentlich, dass der Zachäus antwortet. Denn eine Antwort ist nicht die Regel. Da hängt die Kuchenliste und bleibt 2 Wochen leer. Dieses Mal nicht, aber alles schon passiert. Da kommt eine Mail wegen dem Sport und es antwortet keiner. Da wird um ein Erntedankopfer gebeten, aber der Rücklauf ist schleppend, auch kein Feedback. Pastor, einfach dieses Jahr lief es nicht so gut. Ich kann nichts beitragen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber eine Rückmeldung. Das Evangelium erzählt, Jesus heilt 10 Aussätzige, aber nur einer kommt und sagt, Dankeschön. Und Jesus sagt, oder das Evangelium sagt, das ist die Regel. Und Jesus sagt, das soll nicht die Kultur in meiner Gemeinde sein. Begreift das endlich. Und darum antwortet Gott. Es ist zweitens außerordentlich, wie Zachäus antwortet. Er zeigt damit, das Erste und Beste von dem, was ich habe, soll Gott gehören und seinen Absichten dienen. Aber was ist der rechte Betrag? Als wir, meine Frau und ich, geheiratet haben, fiel diese Zeit in die Zeit, wo ich meinen ersten Beruf aufgab, um Pastor zu werden. Im September 87 verlobten wir uns und ich begann das Gemeindepraktikum. Ein Jahr später, kurz vor Studienbeginn, heirateten wir. In dieser Zeit bemerkte ich, meine Frau, damals noch in der Ausbildung, stellte ganz konsequent einen relativ hohen Betrag jeden Monat der Gemeinde zur Verfügung. Als ich das erste Mal mitgekriegt habe, war ich ganz leise. Sie achtete immer genau darauf, was wir sonntags opferten, und Sonderkollekten wie Erntedank nahm sie sehr ernst. Einmal, und Ram Hefferle hier hinten, der kennt uns ja, ist ja unsere Gemeinde, einmal hat unser Gemeindepastor am Heiligabend ganz eindrücklich Manfred Zell um Brot für die Welt gebeten. Meine Frau sagt, gib mal deinen Geldbeutel. Guckt sie rein und schmeißt meinen einzigen 10-Mark-Schein rein. Ich habe mich furchtbar geärgert. Aber sie hat, ja. Obwohl ich bis zu diesem Gemeindepraktikum relativ gut verdiente, hatte ich nie selber zu einer Regel im Gebet, im Geben gefunden. Und wenn ich dann von dem vielen, was ich verdiente, abgab, dann meist in einer Gönnermanier und habe gedacht, der Pastor muss mir extra anrufen. Als wir heirateten und unsere Finanzen vereinigten, inzwischen hatte ich neben dem Studium eine Stelle an der Musikschule bekommen, erschrak ich einigermaßen, was es bedeuten würde, wenn ich der Gemeinde das zur Verfügung stellte, was ich im Herzen eigentlich so als Recht ansah. Ich überschlug mal vorsichtig, was der Zehnte wäre, und hielt sofort innerlich inne und machte die Augen zu, dass ich nicht sah, was ich sah. Das war unmöglich. Doch die Frage blieb für mich. Wieso achte ich auf regelmäßigen Gottesdienstbesuch, kenne aber in der Verwaltung meiner Finanzen weder Ehrgeiz noch Disziplin? Ist das die Treue zur Gemeinde, von der ich einmal als Pastor predigen möchte? Und ich merkte, ich muss meine Einstellung zum Geld verändern, wenn ich mit Jesus verbunden sein will. Das hat mich schon etwas ratlos gemacht. Dann habe ich mir vorgenommen, ich möchte meinen Spendenbeitrag über 2 oder 3 Jahre systematisch auf das Niveau anheben, wo ich das Gefühl habe, das ist so richtig. Ich will mal sehen, ob ich das gefühlsmäßig in meinem Haushalt so unterbringe. Und das hatte ich gemacht. Vielleicht fragst du auch, wie soll ich mein Geld aufteilen? Dazu 3 Leitlinien. Erstens, nimm von deinem Nettoverdienst, so viel du selbst für Nahrung, Kleidung, Miete, Haus oder sonstige wichtige Dinge brauchst, so dass du gesund bleibst und das gut tun kannst, zu was Gott dich berufen hat. Dann zweitens, nimm weiter so viel um alle, die zu deiner Familie oder deiner Firma gehören, recht zu versorgen und ihnen verantwortlich vorzustehen. Plane dabei umsichtig, sparsam, prüfe die Beweggründe für die Angaben, für die Ausgaben, die du tust, aber tu alles so, dass du auch fröhlich durchs Leben gehen kannst und dass du nicht mürrisch in den Tag hineinschaust. Du gibst ja Gott, was Gottes ist, nicht allein dadurch, was du direkt irgendwo hingibst, sondern auch indem du dich selber und die, die zu dir gehören, recht verantwortlich versorgst. Aber wenn du dafür gesorgt hast, dann gilt drittens, was nur noch übrig ist, das gibst du alles Gott direkt zurück. Dabei kann für viele der Zehnte bis heute zunächst einmal eine Faustregel sein, was ich der Gemeinde gebe. Ich bin der Meinung, es ist sinnvoll, dass wir da auch zunächst mal vom Nettogehalt ausgehen. Aber es ist auch klar, der Zehnte ist ein Grundwert. Für den einen ist er viel zu hoch und für den anderen ist er so gering, dass er das überhaupt nicht richtig merkt. Dafür gilt es, ein Gespür zu bekommen. Darum hat Jesus auch nie einen Prozentsatz festgelegt, sondern eine Haltung gelehrt. Gib Gott nicht ein Zehntel, nicht ein Drittel und auch nicht die Hälfte, sondern alles, denn alles ist Gottes, ob es viel ist oder wenig. Und das heißt, verwende für dich, deine Familie, deine Firma, die Gemeinde und die ganze Gemeinschaft alles so, dass du als guter Haushalter dastehst. Und mir sagt niemand, dass man, wenn man sich damit beschäftigt, nicht ein sehr gutes Gefühl bekommt, was dran ist. Ich muss euch nicht sagen, das ist der Prozentsatz. Ich glaube, ihr seid erwachsen genug, das für euch immer wieder neu zu berechnen. Wenn du dir unklar bist, ob der zehnte Teil deines Nettoverdienstes für deine Situation angemessen ist, entweder weil er für dich und deine Familie dann einfach zu wenig übrig bleibt, und das ist ernst und das musst du ansehen, ehrlich, oder weil du ein überdurchschnittlich hohes Einkommen hast, dann empfehle ich dir, zwei Fragen zu beantworten, um Klarheit zu gewinnen. Erstens, kann ich die geplanten Ausgaben, die ich mache, vor Gott verantworten als ein guter Haushalter? Und zweitens, wenn Jesus bei mir wäre, würde er diese Ausgabe für sinnvoll halten? Würde er sich darüber freuen? Diese Fragen machen klarer, was du Gott direkt zur Verfügung stellen kannst. Und wenn du dann immer noch Klarheit brauchst, dann falt einfach die Hände und bete, Herr, du siehst diese oder jene Ausgabe, zeig mir, ob das so richtig ist. Manche fragen auch, wohin soll der Betrag gehen, den ich Gott direkt zur Verfügung stelle? Der Apostel Paulus sagt, lasst uns Gutes tun an jedermann, aber zuerst an unseres Glaubens Genossen. Gemeint sind die Menschen, mit denen man unmittelbar seinen Glauben teilt, von denen man seine geistliche Nahrung bezieht, und das ist in der Regel deine Gemeinde vor Ort. Die Unterstützung gilt nicht exklusiv, aber zuerst der eigenen Gemeinde. Zurück zur Zachäus-Geschichte. Zachäus hat an einem bestimmten Tag in seinem Leben eine Grundsatzentscheidung getroffen, nämlich, ich möchte mein ganzes Leben Gott hingeben. Und das hatte auch finanzielle Konsequenzen. Bist du bereit, Jesus konsequent nachzufolgen? Die Bibel möchte durch diese Zachäus-Geschichte dir zweitens ans Herz legen, antworte Gott. Antworte Gott. Drittens, verwirkliche Gottes Heil für dich durch ganze Hingabe. Unsere Geschichte endet mit der Zusage Jesu an Zachäus. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Als wir im vergangenen Herbst den Finanzhaushalt unserer Gemeinde für das Jahr 2008 aufgestellt haben, sagten wir, das war waren Gedanken, Gott hat uns in den letzten Jahren so viel Gelingen geschenkt. Wir können nur staunen. Und Gott hat seinen Sohn Jesus, der am vollkommensten seinen Willen getan hat und der uns wirklich einen Blick gibt, wie wir mit unserem Leben fertig werden und es gut führen. Gott hat diesen Jesus Christus für uns hingegeben. Und wir wollen uns von dieser außerordentlichen Großzügigkeit Gottes in der Verwaltung der Finanzen anstecken lassen. Und dann fassten wir ein paar Beschlüsse. Wir haben gemerkt, wir müssen jetzt einfach irgendwie anfangen. Das ist noch lange nicht am Ende, aber wir haben gemerkt, wir möchten da antworten. Erstens, ihr habt darüber gelesen im Gemeindebrief, wenn es in der Welt, in der Stadt oder Land Katastrophen gibt, dann rufen wir nicht nur dazu auf, dass ihr spendet, sondern wir werden postwendend von unserem Gemeindekonto einen bestimmten Betrag an Diakonie Katastrophenhilfe überweisen und hoffen, dass so viel zusammenkommt, dass es sich deckt. Zweitens haben wir eine Liste gemacht mit Werken und Missionen, die uns wichtig sind und legten schon zu Jahresbeginn fest, wie viel Geld sie bekommen und nicht erst das, was übrig bleibt. Drittens, weil in unserer Kirche an einer Stelle ein ganz hoher Finanzbedarf entstanden ist, haben wir beschlossen zum Jahresbeginn, wir geben allein dafür in den nächsten 3 Jahren von vornherein 12.000 Euro. Das war außerordentlich. Denn es bedeutete, die Finanzierung von Baumaßnahmen, die wir geplant haben, wir haben in diesem Jahr mehr gemacht als in Vorjahren, langfristiger zu planen und einen Kredit bei der Kirchenbaukasse aufzunehmen. Und wir bilden für ein Gemeindezentrum freiwillig eine kleinere Rücklage. All das, weil uns wichtig ist, die Mission Gottes in dieser Welt zu unterstützen. Jetzt sind ungefähr 8 Monate vorbei und wir brauchen vielleicht nicht einmal einen externen Kredit aufnehmen. Das wird sich am Jahresende vollends zeigen. Aber wir lernen, Gott sorgt für uns. Er gebraucht uns, um anderen Menschen zu helfen. Das ist wunderbar. Wenn wir vorhin in der Lesung die Aufforderung Gottes hörten, bringt aber den Zehnten in voller Höhe und prüft mich hiermit, ob ich dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten wie viele. Das ist ja kein kleinkarierter Buchhaltertext, wo es heißt, du musst jetzt den Zehnten geben und wenn du keinen Zehnten gibst, macht Gott einen Strich im Himmel. Sondern was damit gemeint ist, ist, dass wir Vertrauen fassen, dass Gott uns segnet, wo wir ihm das zurückgeben, was wir spüren, was angemessen ist. Und wenn du heute mehr als sonst ins Opfer wirfst, ist das kein Automatismus, dass morgen deine Ex gut läuft in der Schule. Die Bibel lehrt uns keinen berechenbaren Zusammenhang von Geben und von Empfangen. Und dennoch erkennen wir auch als Gemeinde, wir geistliche Gesetzmäßigkeiten, wie sie Paulus beschreibt, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird ernten im Segen. Ich habe vorhin erzählt, zu Beginn unserer Partnerschaft, wir waren noch gar nicht verheiratet, hat meine Frau in mein Portemonnaie gegriffen und gegen meinen Willen mein ganzes Geld darin geopfert, weil sie das Gefühl gehabt hat, das brauche ich die nächsten Tage nicht. Mich hat das damals furchtbar aufgeregt. Aber ihr werdet es kaum glauben, das ist jetzt keine blöde Geschichte. 2 oder 3 Tage später habe ich ein Weihnachtskuvert bekommen, dort in der Gemeinde, wo ich Praktikum gemacht habe, und da waren 100 Euro drin. Hätte ich das Geld nicht geopfert, hätte ich mit Sicherheit keinen Zusammenhang gesehen. Aber es war ein Punkt in meinem Leben, wo ich langsam angefangen habe zu merken, was Paulus sagt, wenn er schreibt, durch eure Großzügigkeit werdet ihr reich in allen Dingen. Da ist nicht der 100-Markschein gemeint, den ich bekam, sondern der innere Reichtum, das Licht, die Freude, die in mir anbricht, das Glück, das ich bekomme, wenn ich merke, die Zusammenhänge dieser Welt sind einfach größer als das, was ich ausrechnen kann und was ich sehen kann. Ich begann zu ahnen, nicht die Kirche oder Gott braucht mein Geld, sondern ich brauche das Geben, damit das verheißene Heil in meinem Leben Wirklichkeit wird. Und darum verwirkliche Gottes Heil für dich mit ganzer Hingabe. Vielleicht geht es dir am Ende dieses Gottesdienstes wie jenem jungen Mann, der zu Jesus kam und mit ihm über die Frage sprechen wollte, was muss ich tun, dass mein Leben Ewigkeitswert hat? Wie bekommt mein Tun Bestand über das irdische Leben hinaus? Es ist ja die Frage, was bleibt von meinem Leben? Was bleibt, wenn ich einmal die Augen schließe? Da geht es um den Tod, da geht es um uns, die Frage auch des Sterbens. Was hat Wert? Und nach einer Weile sagt Jesus zu diesem Mann, hierzu, ich sehe, du weißt viel, du bist sehr ehrgeizig, du hast unglaublich viele Gaben, aber eins fehlt dir. Jesus meint einfach, das zu tun, was er innerlich spürt und warum er auch zu ihm gekommen ist. Und Jesus sagt, verkauf, was du hast, gib es den Armen, du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das ist nicht die Antwort für jeden. Zachäus war es anders, aber auch nicht für dich unbedingt. Aber es geht um Haltungen. Und dieser Junge spürt, Jesus hat recht, aber er kann sich dazu nicht durchdringen und sein Leben im Sinn Gottes neu ordnen. Er ist ärgerlich, ja frustriert und er taucht unter in der weiten Geschichte dieser Welt. Bei Zachäus lagen die Dinge sehr ähnlich, aber er begreift, was Jesus meint und entschließt sich, sein Leben neu zu ordnen und sagt, dort, wo ich einen Fehler gemacht habe, das versuche ich in Ordnung zu bringen. Und ich gebe im Übrigen, ich habe so viel, dass ich locker auf die Hälfte verzichten kann und kann es den Armen geben. Das Resultat ist, wir sprechen heute am 28.10.2008, kurz vor 11, über diesen Herrn Zachäus, der vor 2000 Jahren irgendwo in Palästina ein Geschäft hatte. Sein Name ist uns in Erinnerung. Jesus sagt demjenigen ewigen Lohn zu, der dem Bedürftigen auch nur einen Becher Wasser reicht und lehrt, dass er uns in den Ärmsten dieser Welt persönlich begegnet. Ich sage nicht, das ist die einzige Dimension dessen, wenn es darum geht, was ist ewiges Leben. Aber es ist eine Dimension. Als Gemeinde sehen wir unsere Mission darin, Menschen